Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast ist eine Legende im Entertainment-Business. Zahlreiche Stars führte er von Null auf die Spitze und setzte Meilensteine, auch mit großartigen Events. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Herbert Fechter. Herzlich willkommen.
Freue mich.
Seit über 50 Jahren Fechter Management. Was war davor, vor dem Entertainment-Business?
Was war davor? Eine sehr glückliche Jugend, eine Mittelschulkarriere, die nicht so berühmt war, aber schon neben der Mittelschulkarriere ein großes Interesse für Theater, ein großes Interesse für Musik und Oper, aber nicht, wie man vermuten würde, zu Popmusik, sondern zu klassischer Musik. Einen Vater, der mich eingeführt hat in die Kultur. Und irgendwann einmal auch der Wunsch, selbst auf der Bühne zu stehen. Dafür habe ich Schauspielunterricht genommen, habe aber sehr bald erkannt, dass ich dort nicht in die erste Reihe komme, sondern maximal in die dritte oder vierte. Und da ich aber immer ganz vorne sein wollte, habe ich mir gedacht, na, lassen wir es lieber. Und ich erinnere mich sehr gut, ich habe Dramatik studiert am Volkstheater und hatte eine junge Partnerin und habe mit ihr Frühlingserwachen gespielt. Und Frühlingserwachen gibt es eine Szene, wo der junge Mann versucht, die Dame zu verführen. Und das habe ich auch im Privatleben versucht. Und das ist mir schon im Privatleben nicht gelungen und noch schlechter im Theaterstück. Und da habe ich gedacht, also ich lasse es lieber. Die war so viel talentierter als ich, dass ich also bei Sprechtechnik, Stimmbildung und Atemtechnik stehen geblieben bin und die Karriere auf der Bühne lassen habe, sondern mich eher konzentriert habe, hinter der Bühne zu stehen und die anderen für mich arbeiten zu lassen.
Wie war der Einstieg wirklich ins Business dann, in der Entertainment-Branche? Wie war der Einstieg damals?
Also die erste Veranstaltung, die ich gemacht habe, war Dolores Schmiedinger im Konzerthaus in Wien. Dann kam schon eine Veranstaltung mit Fritz Mulia, wo ich den Ludwig Hirsch vorgestellt habe. Und damit war so der Weg ins Management ein bisschen gezeichnet. Dann kam der Fendrich dazu etc. Aber irgendwie so dieser Tag, wo man sagt, jetzt, das ist die Entscheidung, jetzt mache ich das, den gab es nie. Das war so ein Hineinschleichen. Es kam über den Journalismus. Ich habe Publizistik studiert an der Universität Wien. Und da habe ich eine Untersuchung geleitet, ein Seminar geleitet, das sich mit dem österreichischen Rundfunksvolksbegehren damals beschäftigt hat. Und da habe ich eine Analyse erstellt über die Art der Kommunikation, wie das Publikum versteht, was im Fernsehen gesprochen und gezeigt wird und so weiter. Es war eher erschütternd. Kein Mensch hat verstanden, was die da geredet haben. Oder nur ein Bruchteil. Und diese Untersuchung habe ich dann an eine Zeitung, an die damalige Wochenpresse, verkauft. Und damit war sozusagen der Weg in den Journalismus. Und als Journalist bin ich dann in den ORF gekommen, habe dann eine zeitgenössische Sendung, die hat geheißen Horizonte, gemacht als Redakteur. Ich habe dann eine Jugendsendung gemacht. Diese Jugendsendung hieß Welt der Jugend. Hab dann eine weitere Sendung gemacht, die hieß Trailer. Die ist relativ lange gelaufen, auch als Moderator. Und da habe ich einen Film gedreht über das Musical Hair. Das Musical Hair in München war ja eine Sensation damals. Und dieses Musical habe ich dann nach Wien gebracht, in die Wiener Stadthalle. Es hatte auf Anhieb 240.000 Besucher. Es war ein ganz guter Einstieg eigentlich. Und auf einmal hat man gedacht, ich verstehe was von Unterhaltung. Und bis heute glauben das die Leute, aber vielleicht ist es gar nicht so.
Dieser Einstieg in die Branche klingt ja gleich von Anfang an erfolgreich. Gab es auch Herausforderungen zu Beginn?
Lustigerweise weniger zu Beginn als dann im Laufe immer wieder. Ich glaube aber, dass es immer Auf und Abs geben muss und dass man erst, wenn man unten ist, wieder erkennt, wie schön es oben ist und dass man eigentlich wieder hinauf will. Vieles durch meine eigene Blödheit, vieles durch falsche Mitarbeiter, vieles durch Neid. Aber Ich habe das alles irgendwie überstanden und weggesteckt und bin eigentlich sehr glücklich, wenn ich zurückblicke. Also viel, viel besser hätte es nicht laufen können. Hätte immer besser laufen können, wenn ich Leute sehe in der Branche, die noch viel mehr Geld verdient haben als ich. Dann finde ich das auch bewundernswert und bin ihnen aber keineswegs neidig. Also ich bin durch und durch zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist.
Von diesen anfänglichen Erfolgen, die Sie jetzt kurz auch erzählt haben, gab es da sowas wie einen prägendsten ersten Erfolg, wo Sie gesagt haben, ja, jetzt bin ich am richtigen Weg, das ist jetzt mein Weg für die Zukunft?
Ich habe das nicht hinterfragt. Ich habe sozusagen, und das ist, glaube ich, mein großes Problem, und das unterscheidet mich zum Beispiel von meinen Kindern, ich konnte mich über Erfolge nie richtig freuen. Also ich konnte mich schon freuen, aber ich konnte sie nicht feiern. Meine Kinder haben Erfolg, feiern zwei Tage durch sozusagen, geben sich's voll. Und ich habe in dem Moment, wo ich gespürt habe, dass ein Erfolg, schon gedacht, ah, wie könnte ich das noch steigern? Was ist der nächste Schritt? Verpasse ich was? Wie schaue ich mich um? Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Zug von mir, dass ich nicht so viel darüber reflektiert habe, was war, sondern immer was kommt. Ja? Aber natürlich war der Moment, woher gelaufen ist und wo ich erkannt habe, das ist ein Meilenstein in der Geschichte, nicht nur der Wiener Stadthalle, sondern überhaupt in dem ganzen Musical-Geschehen und Musikbusiness. Also das war dann schon, oder eben, wie gesagt, das erste ausverkaufte Konzert. Aber nur um ein Beispiel zu nennen. Also wie ich den Mozart-Saal mit 800 Plätzen ausverkauft habe, habe ich gedacht, es wäre schon schön, wenn man mal den großen Saal ausverkaufen würde mit 1900. Wie ich den großen ausverkauft habe, habe ich gedacht, schön wäre mal die Stadthalle. Wie ich die Stadthalle ausverkauft habe, habe ich gedacht, das Stadion wäre toll. Ja. Also es war immer, ich habe mir immer sozusagen selbst den nächsten Schritt vorgegeben. Und es ist dann selber gekommen. Und das sehr, sehr Interessante war, dass ich eigentlich von meinen Träumen immer überholt worden bin. Und das ist etwas, was ich jedem nur sagen kann, der Träume hat. Träumt die Träume, visualisiert euch das Ziel und wie es ist, wenn das gelingt. Und dann werdet ihr sehen, wie schnell es in Erfüllung geht. Also ich wurde immer überholt. Also ich sage Ihnen noch ein Beispiel, zum Beispiel David Hessler, auf einmal, das ja eine persönliche Geschichte da miteinander haben, da sind wir indirekt das erste Mal aufeinander getroffen. Ich habe irgendwann einmal die Erkenntnis gehabt, Österreich ist mir zu klein und das Management von Gruppen in Österreich ist mir zu klein und habe mir so vorgestellt, es wäre schon schön, wenn man mal einen internationalen Star hätte. Und dann saß ich in der Wiener Stadthalle im Produktionsbüro bei irgendeiner Veranstaltung und plötzlich kommt ein Journalist herein und sagt, du, ich komme gerade aus Los Angeles, da gibt es einen Künstler, einen Fernsehstar, der hat eine Serie, die heißt Knight Rider und der hat ein sprechendes Auto. Und der will unbedingt, der sucht einen europäischen Manager. Und ich habe gesagt, pass auf, es ist heute nicht der 1. April, lass diese Chat. Nein, du musst den anrufen, nimm das Telefon, schau, da ist die Nummer, der ist gleich dran. Sag ich, pass auf, es gibt keinen amerikanischen Top-Schauspieler, der darauf wartet, dass ihn der Herr Fechter, nein, mach das unbedingt. Also habe ich zum Hörer gegriffen und mir gedacht, jetzt bin ich gespannt, was passiert, versteckte Kamera und was immer. Siehe da, der war sofort dran, hat sofort, er will auf Österreich, auf Europa-Tournee gehen, er war in Österreich Nummer 1. Und so sind die Wünsche in Erfüllung gegangen, schneller, als ich es mir eigentlich erträumt habe. Und es ist nie gegangen mit dem Krampf, also es ist nie aus dem Kopf gekommen, es ist nie so, was muss ich jetzt machen? Sondern es hat sich ergeben aus dem Gefühl, aus der Meditation. Ich meditiere seit über 40 Jahren täglich und habe hier eine gewisse Durchlässigkeit oder eine Einheit zwischen Körper, Geist und Seele erreicht. Es klingt großartig, ist aber viel einfacher, als man denkt, dass ich in diesen Momenten Dinge sehe, die passieren werden.
Sie waren ja auch quasi Geburtshelfer an der Wiege des Austropop, habe ich gelesen.
Naja, Geburtshelfer. Ich glaube, der Austropop war schon geboren mit der Marianne Ment und die war vor meiner Zeit. Ich habe den Ludwig Hirsch gemanagt und ich habe den Reinhard Fendrich gemanagt und es war ja damals so ein Trio. Falco, der international erfolgreiche, Ambros, der gestandene Nummer 1 vom Wienerwald und Fendrich, der Lieblingsschwiegersohn. Und man konnte nicht alle drei gleichzeitig managen, weil die in Wahrheit, was man heute nicht so sieht, die waren nicht Freunde. Die waren schon eifersüchtig aufeinander. Und da habe ich den Fendrich gemanagt dann parallel dazu die Stefanie Berger gemanagt, weil das hat sich nicht konkurrenziert, Mann, Frau. Und wenn man will, bin ich schon, hab den Fendrich dann in Deutschland mit Macho Macho groß gemacht. Also, ja, ich würde sagen, im Kindergarten oder im Volksschulalter des Austropop. Aber da gibt es schon Leute, die größere Verdienste haben und vor mir Verdienste haben.
Was ist so die größte Herausforderung jetzt angehend, das da so groß zu machen? Das ist für einen jetzt nicht Brancheninsel so ein Wunderwerk, mehr oder weniger. Was ist die größte Herausforderung im Management von solchen Stars, um die groß zu machen?
Also da, wo Sie jetzt sitzen, sind schon viele Leute gesessen und haben gesagt, ich soll Sie zum Star machen und was Sie denn tun müssen. Und da sage ich Ihnen immer eines. Geh in die Kirche oder in den Tempel oder in die Moschee, egal wohin, zünde eine Kerze an und sag dem lieben Gott, bitte dreh am Glücksrad und lass mich der sein, den du aussuchst. Denn es ist immer noch der Glücksmoment das Wichtige. Es ist immer noch wichtig, dass der liebe Gott die Schraube dreht und es will. Und man selbst nur optimal vorbereitet ist. Was heißt optimal vorbereitet? Dass das Produkt, das man anbietet, das Richtige ist. Und zwar das Richtige innerhalb der Zeitqualität. Ein Ludwig Hirsch mit dunkelgrauen Lidern hätte 10 Jahre später oder 15 Jahre später keine Chance mehr gehabt. Weil das war die Bate-Generation, die wollten abfeiern, die wollten sich's voll geben, die wollten nichts hören von dunkelgrauen Liedern. Heute wäre vielleicht ein Hirsch wieder angebrachter in der Zeit. Also es ist der richtige Moment ist wesentlich, die Professionalität und der Willen, es zu schaffen, die Aufopferung seines Privatlebens, also vergessen Sie Ihr Privatleben, Sie müssen sich wirklich nur auf das fokussieren, was Sie tun wollen und eine gewisse Ernsthaftigkeit, das Ganze zu betreiben. Und da kommt dann ein Management dazu, das ja auch, wie man weiß, mit 20% beteiligt ist und auch der Anteil des Managements ist meiner Meinung nach immer nur 20%. Weil wenn der Künstler oder der Star nicht selbst etwas dazu beiträgt, dann wird es nichts. Ja. Ich habe aber ein gewisses Bauchgefühl dafür entwickelt und eine Visualisierung in meinem Kopf. Ich sage immer, ich habe in meinem Kopf eine weiße Leinwand, auf der mir der liebe Gott ein Bild projiziert, das der Künstler vielleicht gar nicht selbst von sich sieht. Und wenn ich dieses Bild sehe und diese Projektion bekomme, dann kann ich erfolgreich für den arbeiten. Wenn sie da nichts abspürt, wenn da nichts kommt, wenn mir der liebe Gott nicht sagt, was ich tun soll, wenn mir mein inneres Ich nicht sagt, was ich dabei helfen kann, dann wird es nichts. Und ich bin auch gescheitert mit manchen Dingen. Und da muss ich sagen, ja, kann schon sein. Aber meine Trefferquote war relativ groß.
Was war dann auf dem Weg so für Sie die wichtigsten, größten Meilensteine, muss ich sagen? Das waren so die Dinge, auf die ich sehr stolz bin.
Also man muss einmal unterscheiden, dass ich ja verschiedene Dinge gemacht habe. Ja? Als Veranstalter, ich habe mehr als 1000 Nächte und Tage in der Wiener Stadthalle verbracht, zusammengezählt 3 Jahre. In 50 Jahren ist das gar nicht so viel, wenn man es aufteilt. Und wenn man jetzt Spielserien nimmt wie Lord of the Dance, die eine Woche durchgespielt haben oder sowas, summiert sich das schon. Aber es klingt schon gut, ne? 1000 Tage und Nächte, 1001 Nacht, das ist schon ganz gut. Und da waren es natürlich gewisse Konzerte, die mich selber berührt haben und wo ich gespürt habe, wie Massenpsychologie funktioniert, ja. Also zum Beispiel, und bei ganz ungewöhnlichen Projekten, also zum Beispiel bei den Wildecker Herzbuben, ja, wo niemand vermuten würde, war ein Wildecker Herz und die zwei Bladen, die da auf der Bühne herumkugeln. Da ist plötzlich ein Engel durch den Raum gegangen. Da haben die Leute plötzlich Herzlein gesungen und du hast gespürt, wie sich die Energie verdichtet. Du hast gespürt, wow, da entsteht etwas. Also es ist jetzt, dasselbe war zum Beispiel bei Stevie Wonder der Fall. Also bei den Internationalen wird man es viel eher vermuten, ja. Bei anderen hat man eher den Eindruck gehabt, das war ein reines Abliefern, ein Absingen ihrer Hits und so. Das hat mich nicht so berührt, aber dort, wo der Engel durch den Raum gegangen ist, das hat mich selber fasziniert und berührt. Und da war es natürlich schon so, dass der Einstieg war einerseits ABBA. Ich habe mit ABBA eine Wette gewonnen und habe vor genau 50 Jahren, am 27. November 1974, mein erstes großes Konzert gemacht mit ABBA in der Wiener Stadthalle. Das war zurückzuführen auf eine Wette mit ABBA, die ich vorher als Redakteur der Sendung Spotlight nach Wien geholt habe und die mir Waterloo vorgespielt haben. Und ich habe gesagt, ich werde die Eurovision gewinnen. Und sie haben gesagt, wenn wir die Eurovision gewinnen, machst du das erste Konzert. Und das hat auch tatsächlich stattgefunden. Also das war sicher ein Meilenstein, das erste Konzert. Der nächste große Einstieg war eine Dreierpackung Elton John, Bob Dylan, Stevie Wonder. Mein Konkurrent, der etwas überheblich war, in Konkurs gegangen ist und ich diese drei Konzerte übernommen habe. Dreimal ausverkaufte Stadthalle. Ein Meilenstein war sicher Shaolin vor 30 Jahren. Also ich habe dann immer mehr das Gefühl gehabt, ich will nicht etwas vollziehen, was mir jemand anderer vorschreibt. Weil wenn Sie halt einen internationalen Star veranschalten, dann kriegen Sie einmal 150 Seiten Bühnenanweisung, wo drinnen steht, wie die Garderobe ausgeleuchtet sein muss, welcher Teppich dort liegen muss, wie der Weg zur Bühne sein muss, etc. Das ist langweilig, das ist unkreativ. Aber dort, wo man produziert, wo man selber sich einbringen kann, wo man das Gefühl hat, man schafft etwas, man kreiert etwas, dazu braucht es natürlich auch den richtigen Partner, der dir glaubt. Ja. Und lustigerweise haben ja die Shaolin-Mönche zu mir gesagt, Lao Fee, Fechter konnten sie nicht sagen, daher haben sie Fee gesagt. Und Lao heißt alt auf Chinesisch. Da habe ich mir gedacht, nur mit 40 Jahren, wie ich begonnen habe, das alt ist nicht so sympathisch. Ja. Bis ich darauf gekommen bin, dass das Wort Lao auch weise bedeutet. Und der alte, weise Fee, der wollte ich schon sein. Ja.
Nach welchen Kriterien haben Sie sich Ihre Künstler ausgesucht, wenn viele gesessen sind und wollten da quasi erfolgreich werden? Manche haben Sie auch sehr lange begleitet. Otto Schenk zum Beispiel war über Jahrzehnte, glaube ich sogar.
Begleitet mich immer noch.
Immer noch,
okay. Richard Krauss.
Wow. Wow.
Ich habe ja zuerst erwähnt, diese Leinwand, die mir der liebe Gott ins Hirn verpflanzt hat. Da ist nicht viel mehr drin als diese Leinwand. Aber wenn mir der gegenüber sitzt und mir etwas erzählt, dann habe ich einmal drüber schlafen müssen. Über jede große geschäftliche Entscheidung und über jede schöne Frau sollte man zumindest einmal eine Nacht schlafen, bevor man sich entscheidet. Und wenn dann eine Projektion auf meinem Gehirn erschienen ist, ich will Ihnen ein Beispiel erzählen, damit Sie besser verstehen, was ich meine. Hansi Hinterseer war ein Skifahrer, der verstoßen war, weil er nicht den Erfolg gebracht hat als Skifahrer, den sich Kitzbühel erwartet hat und Tirol. Und der ist in die Profiliga übersiedelt nach Amerika. Es hat mir alles übel genommen. Also der war, wenn Sie wollen, der verlorene Sohn. Und als ich mit dem Hansi Hinterseer gesprochen habe und habe ich plötzlich in meinem Kopf die Vision bekommen, Louis Trenker. Hallo, was hat Hansi Hinterseer und Louis Trenker gemeinsam? Der Louis Trenker war ein erfolgreicher Schauspieler, er war ein erfolgreicher Bergsteiger und er war ein erfolgreicher Sänger. Und ich habe mir gedacht, der Hansi Hinterseer, das ist der Louis Trenker der Neuzeit. Und habe einen Drehbuchautor, der auch bei mir unter Vertrag war und ist, dem Herrn Eddie Ehrlich, gesagt, lass uns doch eine Fernsehserie für den Hansi schreiben. Die hieß Da, wo die Berge sind. Das wurde 12-mal abgelehnt, bis es schließlich realisiert wurde und zur erfolgreichsten deutschen Fernsehserie wurde und quasi der Vorreiter vom Bergdoktor und wurde. Und erst dann hat eigentlich die Gesangskarriere parallel dazu begonnen vom Hansi. Aber das habe ich plötzlich alles gesehen. Wir haben diese ganzen Anzengruber, Blut- und Bodendramen, der verlorene Sohn, all diese Geschichten, die sich da ranken, um diese Thematik, das habe ich alles plötzlich gesehen und habe gewusst, diesen Weg kann ich gehen. Und dann sind wir dann auch erfolgreich gegangen. Bei DJ Ötzi war's ähnlich. Plötzlich habe ich, es ist wie eine Vision, es ist wie eine Hellsichtigkeit.
Und von der Musik dann zum Sport, zu den Shaolin-Mönchen, auch zu Masters of Dirt, wie kam dann dieser Sprung in diese ganz andere Richtung?
Also ich habe immer Sport gemacht. Ich habe nicht ich sehr persönlich Sport gemacht, sondern ich habe mich immer mit Sport beschäftigt, sofern er eine Relevanz in der Show hatte. Also ich habe zum Beispiel Rock'n'Roll-Akrobatik in der Stadthalle veranstaltet vor 6.000 Besuchern. Viele Jahre hindurch, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Ich habe Sportklettern veranstaltet. Ich habe mit dem Reinhold Messner weltweit vor über 1.000 Vorträge organisiert, in Neuseeland, in Australien. Ich habe den Reinhold Messner in die ausverkaufte Stadthalle gebracht mit einem Vortrag. Aus dem heraus hat sich ergeben der erste Kletterweltcup in der Wiener Stadthalle. Ich habe den Sporthilfe-Zehnkampf organisiert. Ich habe immer im Sport etwas getan. Und Shaolin sehe ich nicht als Sport. Das ist nicht Sport für mich. Das ist einfach ein Show-Element, wo Teile von Sport sind, aber wo Spiritualität, wo viel, viel mehr zusammenkommt. Also das würde ich nicht als Sport sehen. Aber ich habe immer im Sport auch, ich habe den Peter Feigl gemanagt, das war ein sehr erfolgreicher österreichischer Tennisspieler. Also es hat mich immer der Sport interessiert. Lustigerweise hat mich Fußball nicht interessiert. Das war das einzige gute Geschäft gewesen. Heute schaue ich mehr Fußball als je zuvor. Aber wie gesagt, man muss auch Dinge auslassen im Leben.
Ich habe gelesen, Sie haben bisher mehr als 20.000 Events und Shows organisiert.
Ja, aber man muss schon denken, davon waren allein 5.000 Shaolin-Vorstellungen. Es waren nicht 20.000 verschiedene, es waren insgesamt, glaube ich, über 20.000. Aber Shaolin alleine waren zum Beispiel 5.000 auf 5 Kontinenten.
Sie haben einige Namen schon erwähnt, Sie haben aber erwähnt, Elton John, dann habe ich noch gelesen, Guns N' Roses, U2, Whitney Houston und David Hasselhoff und viele, viele mehr. Gab es bei all diesen Konzerten, Events, so, wenn Sie sagen, eines, das absolut herausgestochen ist aus all diesen vielen?
Jetzt verrate ich Ihnen etwas. Es interessiert mich eigentlich die Musik überhaupt nicht. Ich bin niemand, der Musik hört. Ich höre keine CDs zu Hause, ich höre kein Autoradio. Also die Musik, es verstehen meine Kinder, meine Frau viel, viel mehr von Musik als ich. Ich bin ein Marketingmann. Das, was in meinem Kopf sich abspielt, das, was ich auf dieser Leinwand sehe, das kann ich optimal umsetzen. Das heißt, ich kann mir den Kopf von verschiedenen Publikumsschichten aufsetzen. Das heißt, mir muss der Hansi Hinterseher nicht gefallen. Mir muss der DJ Ötzi nicht gefallen. Mir müssen Guns N' Roses nicht gefallen. Aber ich kann in meinem Kopf, in meinem Marketingkonzept ermitteln, wie erreiche ich dieses Ziel. Ja? Und wenn ich diesen Weg dann sehe, dann gehe ich ihn mit einer großen Konsequenz. Ja, die jungen Tenöre, was immer, Frau Garantscher, wo immer ich etwas erkenne auf meiner Leinwand und der Künstler mir folgt, es gibt ja auch welche, die das ablehnen, das ist ja immer noch seine persönliche Entscheidung, dann funktioniert's.
Was hat Herbert Fechter mit dem Kapperl von Niki Lauda zu tun?
Ja, ist auch eine lange Geschichte. Ich habe für die Firma Römerquelle, die in Edelstahl ihre Quelle hat, wo das Wasser herausgeholt wird, eine Veranstaltung gemacht zur ersten Eröffnung ihrer Abfüllanlage. Und habe dabei den Besitzer, den Herrn Steiner, kennengelernt, und diese Quelle gehört hat. Der Herr Steiner war ein älterer Herr, ich war ein junger Mann. Und er hat die Arbeit, die ich für ihn geleistet habe, wohlwollend betrachtet und hat mich eines Tages angerufen und hat gesagt, ich habe da gerade gesehen, da gibt's einen Rennfahrer, der heißt Lauda, kennen Sie den vielleicht? Und ich kannte ihn. Und warum kannte ich ihn? Weil ich für die Firma Prodixan Werbetestimonials gesucht habe, die Annemarie Moser-Bröll, den Bruno Betzer, den Niki Lauda. Ich habe gesagt, ja, ich kenne den. Was wollen Sie von ihm? Na ja, hat er gesagt, Was kostet das, wenn sich der mal mit einem Glasball Römerquelle fotografieren lässt? Und in seinem Kopf waren so 20.000 Schilling. Und ich habe mir gedacht, naja, ich frage mal den Lader, aber ich sehe da nicht viel Chancen, dass der um 20.000 Schilling irgendwas macht, obwohl es die Anfänge waren. Und bin ich zum Lader gegangen und gesagt, Herr Lader, was kostet es, wenn Sie sich mit einem Glasl Mineralwasser und einer Römerquelleflasche fotografieren lassen? Da hat er gesagt, 1 Million. Damit habe ich mir gedacht, okay, zwischen 20.000 Schilling, die sich der vorstellt, und 1 Million, die sich der andere vorstellt, da werden wir nicht weit kommen miteinander. Aber ich habe mich so gefürchtet vor dem Steiner, dass ich mir gedacht habe, ich muss jetzt irgendwas tun, um den zu versöhnen. Also, als ich den Laude gefragt habe, war er gerade bei einer Autogrammstunde mit dem Heinz Brüller, habe ich ein Buch vom Heinz Brüller gekauft, das ich immer noch besitze, und habe gesagt, bitte unterschreiben Sie mir das für Herrn Steiner, Herrn Niki Lauder, dass ich den versöhnen kann. Also bin ich beim Herrn Steiner wieder angetreten und gesagt, schauen Sie, Herr Steiner, das ist ein Buch vom Niki Lauder und da hat er selber für Sie unterschrieben. Und das hat er gesagt zu meinen, na, Frage, ja, also, bitte? Sagt er, also, was will er? 1 Million. Was will der? 1 Million? Ja, naja, also, das wird nichts. Man dachte, okay, gut, er war wenigstens nicht böse auf mich. Ich werde weiter mit ihm Geschäfte machen. Bin nach Hause gegangen. 2 Tage später ruft der Herr Steiner an und sagt, also, wir machen das. Sag ich, bitte, was machen wir? Na, wir machen das mit 1 Million. Sag ich, wie meinen Sie das? Naja, wir machen das mit 1 Million. Bin ich zum Lader gegangen, habe ich gesagt, also der Steiner will das machen mit 1 Million, was können wir dem denn jetzt bieten? Der kann ja nur ein Foto machen mit der, was mit? Sagt der Lader, naja, ich habe ja am Overall nur einen Platz frei und ich habe am Kappel einen Platz frei. Und wir haben einen Platz am Overall bekommen und am Kappel. Das war aber noch nicht das rote Kappel, sondern es war ein normales Kappel, weil dann kam der Feuerunfall, meiner Meinung nach im Jahr 1976 war das, glaube ich, wo er am Nürburgring fast in den Flammen gestorben ist. Und da habe ich den Niki Lauder angerufen, als er in Deutschland im Spital gelegen ist. Die österreichischen Zeitungen haben ihn quasi schon tot geschrieben gehabt, weil er war ja zwischen Leben und Tod. Man wusste nicht, wie viel giftige Dämpfe er eingeatmet hat und ob das je wieder was wird. Das Verblüffende war, der war sofort am Apparat und hat geredet mit ganz normaler Stimme, also so wie eben nicht jemand, der im Sterben liegt, ja? Oder wo es ums Leben oder Sterben geht. Und habe ihm die erste Pressekonferenz abgekauft. Ich habe gesagt, Herr Lauder, wenn Sie wieder aus dem Spital rauskommen, hätte ich gern die erste Pressekonferenz. Und die haben wir in Fuschl, in Schloss Fuschl gemacht. Und für die Firma Römerquelle. Und dann hat die Römerquelle schon 1,2, glaube ich, und sogar 1,5 Millionen bezahlt. Und dann kam im selben Jahr das Finale in Japan. Und da hat's geschüttet und der Niki Lauder ist ausgestiegen und dadurch hat der James Hunt um einen Punkt die Weltmeisterschaft gewonnen. Und daraufhin kam es zu einem Mittagessen mit dem Steiner und dem Niki Lauder und mir. Und der Steiner hat den Niki Lauder angefallen in einer Art und Weise, der hat nicht gesagt, wie geht's Ihnen, haben Sie noch Schmerzen? Oder der hat gesagt, was fällt Ihnen ein? Wie können Sie, Herrn, wir können Sie aussteigen, Herrn, das können Sie doch nicht machen. Sie sind ja unser Testimonium, wir können doch nicht die Weltmeisterschaft wegschmeißen und so weiter. Und der Niki Lauder ist ganz ruhig geblieben, hat ihm auch geschaut und hat gesagt, wissen Sie was, Herr Steiner, Sie können mir am Arsch lecken. Das habe ich noch nie erlebt, das ist nur eine Geschäftsverhandlung. Nichts anderes als das Götz-Zitat gegeben, ist aufgestanden, ist weggegangen. Und am übernächsten Tag hat er das Parmalat-Kappel aufgehabt. Der hatte also meiner Meinung nach schon in Wahrheit einen Werbevertrag im Hintergrund mit Parmalat. weil er ja dann auch für Marlboro gefahren ist und dann waren diese Plätze am Overall gar nicht mehr frei. Aber das war meine Geschichte. Ich bin somit der Erfinder des Lauda-Couples, weil um eben einen Platz für das Römerquelle-Logo zu suchen, habe ich das Lauda-Couple ihm eingeredet.
Sie haben kurz erwähnt, also diese Begabung oder auch diese Leiste, diese Leinwand, auf der Sie im Endeffekt schon Dinge sehen konnten, die dann auch funktionieren. Das ging sehr durchdacht. Haben Sie jemals was völlig Verrücktes auch gemacht in Ihrer Karriere?
Ich habe lauter verrückte Dinge gemacht. Ich habe zum Beispiel gelesen in der Zeitung, dass der Lord Snowden, das war der Mann von der Prinzessin Margaret, also von der Schwester von der Elisabeth, also der Schwager von der Elisabeth, dass der ein Fotograf ist. Und habe, so wie das damals üblich war, es gab ja noch kein Fax, es gab ja noch kein Mail, es gab ja noch kein Internet, wie ans Christkind geschrieben, an Lord Snowden, Buckingham Palace, London, England. Und man dachte, das kommt nie zurück, so wie wenn so ein liebes Christkind schreibst, ja. I would like to present your photos in Austria. Weil ich hatte einen Kunden, die damals Zentralsparkasse, die wollte unbedingt eine Fotoausstellung machen. Die hat mir gedacht, na wenn, dann machen wir mit einem Berühmten, machen wir das mit dem Lord Snowden. Und siehe da, eine Woche später kam ein Schreiben, Buckingham Palace, er ist interessiert. Ist doch verrückt, oder? Hab mit dem weltweit Fotoausstellungen gemacht. Und ich Trottel habe, als das vorbei war, die ganzen Fotos weggeschmissen. Weil sie so groß war, zu lang, so eine riesige Tafel, ich habe das weggeworfen, die dann heute ein Vermögen werden. Idiotisch. Ich habe dem Muhammad Ali geschrieben und habe gesagt, lieber Cassius Clay, damals noch, ich möchte gerne Sie in der Wiener Stadthalle veranstalten. Der hat zurückgeschrieben, ja, kommen Sie nach München, ich bin jetzt in München und wir werden uns treffen. Ich, der kleine Herbert Fechter, aus dem kleinen Österreich, aus dem noch kleineren Wien, mit dem überdrüber Superstar. Der hat mich empfangen im Bayerischen Hof, in seinem Zimmer, im Bett liegend, umgeben von Schränken von Männern, Securities. Ich weiß nicht, ob die geglaubt haben, dass ich den jetzt ermorden will oder was. Ja. Also der lag im Bett nach dem Sparring, schwitzend. Where is Vienna? Wie gesagt, it's not so far from here. Es ist nicht zustande gekommen, aber ich habe immerhin ein Buch mit seiner Widmung exklusiv vor Herbie Fechter, vor Herbie ohne Fechter, ja, Muhammad Ali. Also ich habe schon viele verrückte Dinge gemacht. Es war auch verrückt zu glauben, dass man 10 Millionen Schilling investiert in ein Projekt wie chinesische Mönche, wo alle gesagt haben, jetzt ist er ganz deppert geworden. Ja. Es war verrückt, im Internet von meinem Sohn zu sehen, wie Motorräder durch die Luft fliegen und zu sagen, komm, wir fliegen dorthin, wir schauen uns das an, wir holen uns die Rechte. Das waren Momente, das waren Eingebungen, das war einfach das Erkennen einer Situation. Aber ich glaube, ich habe auch viele Situationen ausgelassen. Aber ich erinnere mich nicht.
Aus dieser Erfolgsgeschichte dieser letzten Jahrzehnte, gibt es sowas wie einen wichtigsten Erfolgstipp, den Sie jungen Menschen mitgeben, die ihren Weg zum Erfolg noch suchen?
Also ich glaube, dass ich meinem Sohn ziemlich viel mitgegeben habe von dem, nicht nur genetisch, sondern auch durch das, was er durch mich, meine Erzählungen erfahren hat. Das Erste ist, man muss an seine Träume glauben. Man muss daran glauben, the best is yet to come. Also ich glaube immer noch, dass ich auch in meinem fortgeschrittenen Alter noch irgendetwas schaffen werde, was außergewöhnlich ist. Ja. Ich glaube, man muss an sich selber glauben, man muss sich etwas zutrauen, man muss das, an was man glaubt, auch wirklich konsequent verfolgen. Die Chinesen, die ja sehr weise sind, sagen, es gibt drei Phasen. Das erste ist die Vision, das zweite ist der Mut, es zu beginnen und das dritte ist die Konsequenz, es fortzuführen und zu Ende zu bringen. Und das sind die drei Punkte. Also die Vision, die ich zum Beispiel oft in der Meditation bekomme, der Mut zu beginnen, den ich früher mehr gehabt habe als jetzt, weil jetzt macht es mein Sohn eher, und die Konsequenz ist zu Ende zu bringen, das habe ich immer noch.
Sie haben jetzt vorher kurz angesprochen, dass Sie in den nächsten Jahren auch noch große Dinge bewegen werden und sicher noch große Dinge realisieren werden. Wenn das Leben morgen vorbei wäre, wie würden Sie heute einen Tag noch verbringen?
So wie jeden anderen auch. Ich mache ja, seit ich etwas älter bin, habe ich viele Interviews geführt mit Menschen, die 90 Jahre alt sind. Und ich habe jetzt inzwischen auch Gespräche mit Menschen geführt, die 100 Jahre alt sind. Und da kommen immer gewisse Dinge durch, die gleich sind, ja. Das ist das, dass die nicht darüber reflektieren, dass sie eigentlich schon sehr, sehr nahe sind, ja. Also ich sage immer, dass in der Sanduhr oben schon viel weniger Sand ist als unten, ja. Aber ich glaube, es würde nichts bringen, wenn man sich geißelt und sagt, jetzt habe ich nur noch 24 Stunden oder nur noch 3 Wochen oder nur noch 3 Monate oder nur noch 3 Jahre. Ich glaube, einer des größten Segens, das uns der liebe Gott, wie er uns geschaffen hat, den Adam mitgegeben hat, ist, dass wir eben nicht wissen, wann wir sterben. Wenn wir wüssten, dass wir sterben, wäre das Leben furchtbar. Wir würden immer nur auf diesen Schlusspunkt hinarbeiten oder versuchen. Das tun wir ja jetzt auch. Und ich versuche, mich so fit zu halten, dass dieser Punkt lange nicht kommt, weil ich weiß, dass die übrig bleiben, leiden. Der, für den es zu Ende ist, der hat sozusagen überstanden. Aber ich glaube, dass ein langjähriger Ehepartner oder die Kinder oder die Enkelkinder dann unter dem nicht mehr Dasein mehr leiden als der weg ist, ja. Das würde ich Ihnen gerne ersparen.
Jetzt haben Sie quasi erwähnt, dass Sie auch fit halten dementsprechend. Viele in Ihrem Alter schon auf der Insel wären und quasi nur mal den Sand und die Palmen genießen würden. Was gibt Ihnen die Kraft und die Motivation, doch so viel zu bewegen, und was quasi hält Sie auch so fit heute noch?
Ich glaube, es wäre mir langweilig. Also unter der Palme liegen ist schon gar nichts. Ich habe mich mein Leben lang sehr mit Pferden beschäftigt, aber auch das alleine wäre mir nicht genug. Und ich glaube, dass die Beweglichkeit, die körperliche Beweglichkeit auch im Kopf sein muss. Ich glaube, wenn ich keine Träume mehr hätte, wenn ich keine Wünsche mehr hätte, die es zu erfüllen gilt, wenn ich keine Kinder hätte, denen ich noch was mitgeben könnte, dann wäre es langweilig für mich, ja.
Jetzt haben wir sehr viel gehört über spannende Jahrzehnte, über Megastars, große Events, ausverkaufte Hallen, über 20.000 Veranstaltungen in Summe in den letzten 50 Jahren. Wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Herbert Fechter, was war besonders an ihm, was sollte man antworten?
Also ich glaube, selbst wenn Sie in 5 Jahren jemand fragen, wer der Herbert Fechter, wird er das nicht mehr wissen. Das Leben ist unglaublich, der Ruhm ist unglaublich vergänglich, ja. Im Sport ist es noch viel schneller. Es wissen heute Leute nicht mehr, wer der Herr Assinger, dass der überhaupt Ski gefahren ist, ja. Es dreht sich immer schneller. Das Internet hat es noch einmal beschleunigt. Also ich glaube, es wird sich kein Mensch erinnern, wer ich bin, außer meine Kinder oder meine Enkelkinder oder meine Urenkel. Schaffen es noch, diesen Namen am Leben zu erhalten. Aber vielleicht wird man sagen, er war mutig und er hat begonnen, etwas, was wir fortführen konnten. Oder er hat vielen Menschen geholfen, auch ihre Träume zu verwirklichen.